ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Am Apparat.
Hallo Simon, ich bin's. Wer sollte es sonst sein? Erkennst du mich?
Du bist doch der Benjamin.
Ich bin's. Du kennst mich. Du hast mich gestern im Club kennengelernt. Wir haben uns so schön unterhalten und haben dann vergessen, Nummern auszutauschen. Und jetzt habe ich rausgefunden, du hast einen total erfolgreichen Musikpodcast. Und da habe ich mich einfach mal eingewählt, um mit dir zu sprechen. Da ist auch dieser Hanno-Idiot nicht die ganze Zeit dabei. Ja, so, siehst du. Also können wir aufhören, gagmäßig schon wieder alles komplett ausgeschöpft. Ja, wollen wir nochmal von vorne anfangen?
Du willst ernsthaft von vorne anfangen?
Ja, warum nicht, oder?
Ja, okay, dann geh mal ran ans Telefon.
Nee, du musst ja rangehen. Du sagst ja am Apparat.
Die am Apparat Aufnahme ist schon drin, aber ich kann es natürlich auch nochmal sagen, wenn du willst.
Ja.
Am Apparat?
Hallo Simon, ich bin das.
Okay.
Wir lassen das jetzt einfach so. Ja. Ich glaube, es ist schon richtig gut geworden.
Okay. Okay, Uli.
Vielleicht lassen wir auch den ganzen Scheiß einfach drin. Dann kriegen die Leute mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür, dass unsere absoluten Mega-Gags nicht einfach so am Baum wachsen, sondern dass das so auch Arbeit ist.
Hart arbeitet.
Hart erarbeitet, bis die Folge dann wirklich, also ne, normalerweise setzen wir irgendwie 3 bis 4 Mal neu an, bis wir so richtig locker flockig um die Ecke kommen, als die coolen Typen, die wir bekanntlich sind.
Ja, wenn wir uns anstrengen, ja, dann sind wir die
coolen
Typen.
Simon, wo erreiche ich dich gerade?
Du erreichst mich in einem Airbnb in Berlin. Und zwar in Berlin, in der Nähe vom Mauerpark, wird dem einen oder anderen ein Begriff sein.
Ich habe das auch schon mal gehört. Sag mal bitte, wo das ist.
Das ist Prenzlauer Berg, ja, Nähe U-Bahnhof Eberswalder Straße. Ein anderer Landmark, der noch in der Nähe wäre, halbwegs wäre die Kultur... Nee, warte mal, ist es die Kulturfabrik? Nee, Quatsch. Ich meine natürlich... Boah, Kesselhaus ist das hier? Ja. Kesselhaus Berlin, warte mal, wie heißt es? Kulturbrauerei, so heißt es nämlich, genau.
Das kenne ich natürlich, da war ich schon diverse Male und ja, also Death to Falls Berliners, also hätte mich jetzt auch enttäuscht, wenn du das nicht genauer hättest beschreiben können, wo du wirklich bist.
Ja, siehste, habe ich gemacht.
Prenzlauer Berg, das umgangssprachlich Prenzlberg, das sagen nur Idioten, oder?
Nö.
Das sagt man als Berliner nicht, oder?
Doch, das sagen Berliner auch.
Achso, okay, hätte ich jetzt mich drüber gefreut, wenn du es entlarvt hättest, dass das so Touristenschnack ist. Aber gut,
nee.
Habe ich mich mal wieder getäuscht, wenn es um Berlin geht.
Das ist richtig, ja. Da hast du dich jetzt als Touristenschnacker entlarvt.
Ja, apropos Touristenschnacker, guck mal, was ich gerade mache, Simon. Das ist auch mega Berlin-mäßig.
Ah, du hast den Gäffchen gemacht, oder was?
Cortado.
Geil.
Siehst du, seit Simon mich angefixt hat und gesagt hat, ich muss unbedingt anfangen, Kaffee zu trinken, vor einigen Monaten, irgendwie im Frühsommer oder so muss das gewesen sein. Stable Gast im Haushalt, Kleinhardt, ist jetzt tatsächlich morgens der Kaffee.
Das ist doch schön. Ich habe heute auch schon diverse Cafés verarztet. Ich habe mich gerade mit Daniel von Lichtlamm Audio getroffen und wir sind Kaffee trinken gegangen und was essen gegangen und dann haben wir uns noch mit Josh von Kettle Decapitation getroffen, da der in Berlin wohnt und sind nochmal Kaffee trinken gegangen.
Krass. Ich habe hier aber auch, natürlich, ich wäre nicht Hanno, wenn ich nicht auch so einen riesigen, riesigen Krug grünen Tee hier hätte. Mhm. Also dementsprechend duales System jetzt. Wie ist es mit deiner Kaffeesensibilität? Ist es so, kannst du Koffein ohne Ende oder passiert da irgendwann was? Kippst du irgendwann aus dem Latschen oder umgekehrt?
Nee, also ich kann auch Kaffee trinken, bevor ich ins Bett gehe. Normalerweise gibt's da keine Probleme. Was natürlich manchmal auch schade ist, wenn man zum Beispiel so ein bisschen müde ist und noch Auto fahren muss, dann wäre es ja schön, wenn man einen Kaffee trinkt und das Koffein einen wach hält. Da gibt es aber so ein paar Getränke. Tatsächlich würde ich freiwillig sonst nicht hingehen, aber es gibt bei Starbucks Cold Brew, der mich aus irgendeinem Grund wach hält für eine ganze Weile. Und das ist so auf Tour manchmal, wenn man einfach lange Fahrten hat, dann hält man bei Starbucks und holt sich so ein Elend ätzenden Starbucks Cold Brew und der hält mich dann ein paar Stunden auf Trab. Normalerweise ist es bei Kaffee aber echt selten so bei mir.
Wenn man fahren muss, sonst auch einfach mal Fanta Korn probieren. Da ist zumindest die Laune gut beim Fahren.
Das stimmt.
Wenn die Laune gut ist, wird man so schnell nicht müde. Kennst du aus dem Club.
Ja, ja, auf jeden Fall. Oder eine Rail vom Lenkrad ziehen, ist klar.
Was ist eine Rail?
Na, Koks vom Lenkrad ziehen.
Achso, sagt man das so, eine Rail oder was? Kannte ich nicht.
Ja, siehst du, lernst du mal wieder was Neues.
Ich bin Deutscher, bei uns heißt Koks und Kokain nehmen.
Nehmen.
Ich nehme Kokain. Da gibt es also, vielleicht so ein paar coole Wörter kenne ich auch, aber mehr, ich möchte, dass Kokain nehmen mit Respekt behandelt wird und dementsprechend verbitte ich mir das, wenn Leute dazu leger sind, wenn die Lines, die Rails aufgestellt werden, möchte ich, dass so ein bisschen Zucht und Ordnung herrscht. Ich möchte... Das mit Anstand gezogen wird bei uns hier im Umfeld und ich möchte nicht, dass das ja so zu so einem komischen Kindergarten wird. Also es herrscht beim Ziehen noch Zucht und Ordnung im Hause Kleinhardt. Wenn die Rails aufgetischt werden, dann zieht der König als erstes und dann ist Ruhe im Puff. So, also ich weiß nicht, wie bei dir zu Hause geguckt wird.
Gar nicht.
Na gut, klar, Simon, das musst du jetzt sagen, weil die Kamera an ist.
Und die Mikros laufen und alles weitere. Ja,
ganz, ganz genau.
Ich finde nicht blöd.
Ich bin ja nicht blöd. Wo kommen wir denn da hin? In Berlin. Willst du noch ein paar Takte sagen, warum du in Berlin warst und wann du wieder nach Hause kommst oder so? Die Leute, die in Berlin sind, dich anfangen auf der Straße zu suchen?
Ja, ich bin wegen einer Familienangelegenheit hier. Und
Scheidung, endlich.
Endlich Scheidung von, ich lass mich von Berlin scheiden. Vielleicht versuchen wir es nochmal.
Ich habe anders gehört.
Vielleicht versuchen wir es nochmal in ein paar Jahren oder Monaten, wer weiß. Aber nee, Familienangelegenheit. Und ich fliege bereits am Mittwoch ab. Muss sehr, sehr früh am Flughafen sein, glaube ich. Habe ich wieder überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, ansonsten, es ist sehr kalt in Berlin. Heute Morgen war irgendwie minus 10 Grad, Wünscheltemperatur allerdings minus 17 Grad. Ja, es ist frostig auf jeden Fall. Und das hat hier auch vor einer Woche oder so gab es Blitzeis und so richtig weggeschmolzen ist es nie, weil es einfach saukalt ist seitdem. Und das nervt natürlich deswegen. Was mich am meisten nervt, ist, dass ich aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht viel rumlaufen konnte. Das kotzt mich ganz schön an, muss ich sagen. Aber ja, ansonsten haben wir Freitag eine neue Nightmare-EP rausgebracht. Und die war, damit kann ich es angeben, nicht ganz so sehr wie du mit deinen deutschen Charts, aber immerhin waren wir in den Bandcamp-Metal-Charts auf Platz 2 nach Anal Trump. Muss man natürlich sagen, da kann man jetzt nicht gegen gewinnen, gegen Anal Trump in diesen Zeiten.
Weder gegen Anal Trump noch Anal Kant, also da sind wir uns alle einig.
Ja, da ist nichts zu machen, da kann man nicht mal böse sein, aber wäre natürlich auch ein geiler Flex gewesen, auf Platz 1 zu sein.
Ja, hätte.
Du kennst es ja, wie es auf Platz 2 so ist.
Das ist so ganz genau the story of my life. Immer zweiter Sieger ist erster Verlierer.
Ja, auf jeden. Ja, siehst du, da können wir uns jetzt gegenseitig in den Armen liegen, weinend.
Ich finde Platz 2, obwohl nee, Platz 2 ist natürlich absolut rufschädigend.
Auf jeden Fall.
Ich komme ja aus dem Haushalt, wo ich natürlich zum Erfolg wie Michael Jackson mit dem Gürtel geprügelt wurde. Ne? Also dementsprechend ist das also völlig, völlig inakzeptabel, irgendwo nicht als Erster abzuschneiden. Deswegen bin ich in vielen anderen Bereichen überall auf Platz 1.
Und zwar?
Also, ja, ich glaube, ich bin hier zum Beispiel der einzige Ehemann im Haus. Noch. Ja. Aber so, da ist die 1. Ich bin hier gerade alleine im Büro, da bin ich auf der 1.
Du bist der Einzige, der hier gerade den Podcast mit mir aufnimmt.
So, siehst du, Simon, so schlecht ist gar nicht, oder?
Nö, hast du recht, ja. Ich bin der Einzige, der sich hier gerade am Kinn kratzt, während er vor dem Mikrofon sitzt und in die Kamera schaut.
Wer, ich oder du?
Nee, ich gerade war das, ja.
Ja, wie findest du meinen Bartwuchs eigentlich? Check das mal aus.
Ja. Ja, da geht noch was, ne, Hanno?
Ja, das ist das Problem, glaube ich nämlich nicht.
Ah, okay.
Der wächst ja schon seit einem Monat oder so. Ich glaube nicht, dass also beim Bartwuchs bin ich denn nicht mal Zweiter. Da bin ich eher so Dritter oder Vierter. Aber ich versuche mein Bestes. Was ich dir noch sagen wollte wegen dem Wetter. Florida hast du sicherlich gelesen, auch in den deutschen Medien zu lesen. Erfasst von einer, halte ich fest, apokalyptischen historischen Kaltfront. So kalt war es seit den 80er Jahren nicht mehr. Ich bin heute Morgen aufgestanden, Simon, kein Witz, es war minus 5 Grad. Das habe ich auch gedacht. Ja, da war ich aber Erster mit langes Gesicht machen.
Platz 1 am langes Gesicht machen.
Platz 1 der Angeschmierte sein hier. Ich will mein Geld zurück, aus vielerlei Gründen, aber insbesondere wegen dem Wetter. Und das ist natürlich krass. Du weißt ja, die Leute in Florida haben ja gerne mal nicht alle Latten am Zaun, im Positiven wie im Negativen. Aber ich bin hier ja wirklich gerne, das muss ich immer wiederholen. Aber das ist halt geil. Dann bin ich gestern einkaufen gegangen und es ist dann halt so 0 Grad. Die Leute haben halt natürlich auch keine Winterklamotten. Und dann stehen die halt alle da in ihren komischen kurzen Hosen und so und gucken halt alle wie ein Auto und peilen nicht, was gerade passiert. Was ist los? Wieso fühle ich mich so komisch? Ja, Digga, es ist kalt. Das ist eine ganz neue Sensation hier. Und es gibt es im Januar eigentlich jedes Jahr, dass so ein paar Mal nachts richtig kalt wird, aber dann ist tagsüber eigentlich immer noch so okay.
Mild, ja, auf jeden Fall. Ich kenne das ja noch.
Aber jetzt ist richtig, richtig kalt. Also 1989 war es das letzte Mal so kalt.
Ja, krass.
Ich habe Fotos aus von den Schwiegereltern gesehen, die sind in South Carolina. Das ist ja auch noch immer recht südlich, global gesehen. Richtig hoch Schnee.
Nice.
Also voll krass.
Ach, es war ja dieser Wintereinbruch an der Ostküste, ne? Das der USA.
Ja, also es ist auf jeden Fall, und es hat auch Florida nicht verschont, also es ist sehr, sehr kalt. Und da habe ich natürlich stilecht den absoluten Stunt hingelegt. Ist mir natürlich direkt die Klimaanlage kaputt gegangen, als das losging.
Ist mir.
Ja. Ist mir. Und die Klimaanlage muss hier ja nur für wenige Tage eigentlich im Jahr Wärme schaffen.
Ja.
Diesmal muss sie es länger und da ist sie direkt mal shit the bed, wie man hier zu sagen pflegt, direkt kaputt gegangen. Und das Dumme ist, wir haben auf der oberen Etage die Klimaanlage gerade austauschen lassen. Deswegen war es oben warm und unten im Haus waren es so 9 Grad die ganze letzte Woche. Und deswegen konnte ich die ganze Zeit nur im Büro oder in der Scheune im Studio rumhängen. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt die obere auszutauschen und die untere auszutauschen, haben uns schon mal $13.000 gekostet, jetzt mal eben aus der Tasche. Mhm. Das waren ein bisschen unangenehme Kosten.
Ja.
Da wollte ich auch mal fragen, ob Anal Trump eventuell einen kleinen Teil eventuell von ihren Spenden, die sie spenden wollen, eventuell auch an mich spenden wollen.
Ja.
Denn ich bin ein dünner Typ, ich kann mit Kälte nicht so um. Das ist für uns alle nicht gut und auch für den Podcast nicht gut, wenn ich hier friere, Simon.
Ja, verstehe, Hanno. Naja, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Zieh dich warm an.
Du
musst nicht
sagen, du sollst mir Geld rüberschicken. Naja, jetzt kamen die Leute dann aber auch am Freitag ein komplett neues System installiert und jetzt kann der heiße Sommer kommen. Das System funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass ihr, als ihr in Portland eingezogen, da müsstet ihr doch auch die ganze Klimaanlage austauschen.
Ja, auch gleich nach.
Teurer Spaß.
Im Hochsommer, nach wenigen Wochen, ja, mussten wir die Klimaanlage.
Ja, und das Dreiste, da muss man sagen, da schlagen die natürlich dann so richtig Premiumpreise auf, die verdammten Verbrecher von Handwerkern.
Ja.
Weil man weiß, dass im Sommer die Leute natürlich höchstgradig verzweifelt sind.
Ja, $18.000.
Ja, siehste. Da hast du dann nochmal den guten Portland Premium Aufschlag. Es gibt es hier ein bisschen billiger.
Ja, die war weil es eine organische Klimaanlage ist.
Was ist das denn?
Nichts.
Also gibt's gar nicht. Ja. Ne? Bei unserer heizt nur mit Katzenbabys. Richtig. Musst du immer einmal am Tag rausgehen und in so ein großes Fass so Tierbabys reinwerfen, jeglicher Couleur.
Ja.
Eigentlich nur für Katzenbabys, aber wir haben ein bisschen extra bezahlt, dass man halt auch andere Tiere reinwerfen kann, damit wir drinnen nicht frieren müssen.
Ja. Also ich meine, in der Notfrist der Teufel fliegen, Hanno.
Was kostet denn so ein Airbnb jetzt mal Real Talk in Berlin? Was
muss man geht doch keinen was an, Hanno.
Mich interessiert das. Was kostet das? Also jetzt so, was muss man dafür hinlegen? Also ich weiß natürlich, dass du nicht in so einem Palast wohnst. Das ist mir schon klar. Aber es würde mich echt interessieren. Was muss man in Berlin bezahlen, wenn man im Januar halt einfach mal irgendwie ein paar Tage in so ein Airbnb will, / muss?
Also wenn man...
Ich finde, das ist völlig schmerzfrei, darüber zu reden. Das ist ja nicht dein Problem, sondern es ist eventuell die Dreistigkeit von Airbnb.
Airbnb oder von den Hosts, die diese...
Den Besitzer, ja, hundertprozentig.
Ich will es mal so sagen, wenn man kurzfristig, so wie ich, last minute für 2 Wochen nach Berlin fliegen muss und von hier auf jetzt ein Airbnb buchen muss, dann zahlt man für 2 Wochen natürlich einen 4-stelligen Bereich.
Inklusive dem Flug? Oder beziehst du dich jetzt nur auf die Mietkosten?
Ja, nur auf das Airbnb, ja.
Gut, damit habe ich gerechnet, also dass das so teuer ist. Aber hätte mich jetzt interessiert, was das kostet. Aber musst du ja nicht sagen, wenn du nicht willst, will Simon das halt nicht. Weil die Leute dann davon ausgehen, dass du
das
so
nicht Palast... Will.
Ja, wenn er das nicht will, dann lass ihn halt. Das ist der Simon eigen. Ich hätte jetzt gedacht, das kostet so 200 Euro pro Nacht oder so. Kommt das hin?
Nicht, Nicht ganz, nee, es ist ein bisschen weniger zum Glück, aber jetzt auch nicht viel weniger.
Ja, okay,
es ist teuer,
okay,
ich aber gut, ich sag mal, ein Hotel wäre halt auch nicht so viel billiger gewesen und ich dachte mir dann so, ja, ich will wenigstens in der Gegend sein, wo ich zu Fuß einen guten Kaffee kriege und wo ich mich wohlfühle und ja, was soll man machen?
Hotels sind geil für eine Nacht oder für zwei.
Genau. Nicht für zwei Wochen.
Genau, weil wenn du im Hotel bist, so eine Nacht, das ist das cool, dass man sie nicht aufräumen muss und sowas, aber wenn man irgendwo länger ist, gerade für dich, der ja auch Berliner ist am Ende des Tages, ne? Ich meine, es wäre auch ein bisschen absurd, in deiner eigenen Heimatstadt irgendwie zwei Wochen im Hotel zu wohnen. Also Rockstar-mäßig, das würde dir natürlich ja, gut stehen. Jetzt, wo du Platz 2 auf den Metal-Bandcamp-Charts warst. Aber wie gesagt, das ist dann halt am Ende des Tages auch nur Platz 2. Da muss man halt auch jetzt nicht komplett durchdrehen.
Nee, ist richtig. Als erster Verlierer kann man auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen bescheiden bleiben.
Ansonsten habe ich eine geile Story, Simon. Das wird dir gefallen. Ich habe ja hier im Podcast lang und breit ausgebreitet, dass ich, dass mein Live-Rig, zumindest meine Gitarrensignale mittlerweile tatsächlich digital sind.
Ja.
Das hat mir eine wunderbare Firma aus Norddeutschland, Dimehead, ermöglicht, Dimehead Audio. Der gute Dirk schrieb mich neulich an und meinte so, ey, pass mal auf, wir haben hier gerade einen nach New York verschickt und da ist ein kleines Missgeschick passiert. Mhm. Bei der Zulieferung oder so ist das Ding irgendwie aus dem UPS-Wagen oder FedEx oder Post oder sonst was gefallen und da ist da halt original über das Teil ein Truck drüber gefahren, mitten in New York auf der Straße. Über das Gerät, ja.
Ja.
Und dann schickt er mir so ein Foto und meinte so, ey, das ist jetzt, also wir, der geht wohl noch irgendwie an, aber der ist halt total kaputt. Die ganzen Potis sind abgebrochen und so, ne? Und hier, pass auf, wenn du das reparieren kannst, kannst du den haben. Und da hat sich der Käufer, der von der Versicherung einen neuen bekommen hat, bereit erklärt, mir aus New York geilerweise den rüber zu schicken. Und also das, was davon übrig war, das Gehäuse und so, das Gehäuse sieht richtig krass aus, es ist halt wirklich so, als hättest du das genommen und so richtig auf dem Asphalt gerieben, also komplett verkratzt und so. Dann habe ich das Teil halt aufgemacht und die ganzen Potis abgelötet, alles was abgebrochen war, aber interessanterweise das Display war noch heile und so. Und dann hat mein Kumpel Dirk von Dimehead hat halt die fehlenden Teile, was eigentlich am Ende des Tages nur ein paar Potis waren, zu Marek von Driftwood nach Bautzen geschickt. Und der hat das dann mit zur NAMM nach L.A. genommen und hat das unserem Kumpel Ben, den du auch kennst, der hier auch in Florida lebt, in die Hand gedrückt. Und der kam dann bei mir zu Hause vorbei mit diesen 8 Potis in der Hand. Und ich konnte das Teil reparieren und jetzt kommt der absolute Kracher. Das Teil funktioniert einwandfrei. Da ist original ein Lastwagen drüber gefahren und ich konnte das mit Bordmitteln reparieren. Und es ist wie fabrikneu. Es funktioniert einwandfrei. Also da muss ich echt nochmal sagen, wirklich mega Respekt an das Produkt, dass man da halt einfach mit dem Auto drüber fahren kann. Das sieht dann so aus und ich habe das alles irgendwie wieder sauber gemacht irgendwie. Jetzt sieht man es nur noch an der Unterseite, dass da mal ein Truck drüber gefahren ist, aber es funktioniert einwandfrei, klingt gut wie immer. Also ich habe das hier schon öfters erwähnt, aber definitiv nochmal ganz klar Produkt des Jahres 2025. Also wirklich viel zu krass. Fahr mal mit dem Laster über einen Camper, Alter, viel Spaß.
Ja, der...
Also das war auf jeden Fall die Story für mich dieser Tage, dass ich das... Ich hätte es nicht damit gerechnet, aber ich habe, wie gesagt, ich habe dann neue Potis reingelötet und so und Alter, unfassbar.
Einwandfrei. Ja, Respekt an Dimehead. Ich habe noch immer kein Respekt und Grüße. Ich habe noch immer keinen Dimehead-Player getestet. Ich habe jetzt aber zum allerersten Mal bei Taylor vor 3 Wochen oder so NAMM-Profile von meinem Rev D20 gemacht und auch vom Total Distortion Worship. Weil ich mal schauen wollte, wie das so ist. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das auszuprobieren, leider. Würde ich jetzt machen, wenn ich zurückkomme. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe so ein paar Sachen einfach durchjagen lassen bei Taylor. Ja, und wir schauen mal, was die Ergebnisse so hergeben.
Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, für mich ist diese NAMM-Technology, weil es halt auch eben Open Source ist, was ich als große Bereicherung empfinde. Also mich hat das diese Technologie total umgehauen. Und auch der Capturing-Prozess ist so viel einfacher als zum Beispiel bei Tonex oder so.
Aber muss man das nicht über so eine Website machen irgendwie?
Ja, ganz genau. Du machst halt einfach irgendwie, du nimmst bei dir in der DAW eine Datei auf, bounce die und lädst die dann halt einfach hoch auf so einer Website und die macht das dann für dich. Du brauchst keine große Hardware oder sonst was, so, ne? Und dann spuckt der das out und sagt dir dann auch genau, und das finde ich am allergeilsten, wie nah du am Original dran bist.
Okay.
So, was ich halt mega krass finde. Und ja, und es ist halt für lau. Und du, natürlich ist dieses ganze Imperium, das Namen, wie sagt man, also
Neural Amp Modeling.
Cloud.
Ah, ja, ja, okay.
Ja, da gibt's natürlich auch ohne Ende Leute, die das höchstgradig professionell machen und ihre Sachen für lau ins Netz stellen. Also ich kann das nur empfehlen. Und wie gesagt, für mich stand und wie gesagt, fiel das natürlich alles damit, ob ich das in ein Hardware-Gerät, was ich mit auf die Bühne nehmen kann, kriegen kann. Und dann kam Dimehead. Ja, gerade recht. Und kann man halt auch einfach mit dem Laster drüber fahren.
Was ich denke, was passieren wird, ist, dass in Kürze dieses Neural Amp Modeling der Standard wird und mehr der auch größeren Hersteller das in Geräten adaptieren wird, weil es ist ja...
Haben Blackstar jetzt ja schon gemacht. Die haben ein Gerät versprochen auf ein NAMM für Februar mit einer Weiterentwicklung vom NAMM, NAMM 2 oder A2 oder so nennt sich das, muss ich nochmal nachgucken. Und das ist leider noch nicht richtig fertig geworden, die Technologie. Deswegen darf das jetzt sehr, sehr gespannt sein, ob es da irgendwie ein Backlash für, weil sie die Hardware-Geräte schon im Vorverkauf haben, ob das überhaupt fertig wird.
Ja, großartig, ja. Es ist so ein bisschen wie bei Videospielen. Man veröffentlicht irgendwas, was noch nicht richtig fertig ist, kennt man mittlerweile. Oder generell in der Tech-Industrie wird es immer mehr Usus. Interessant, aber die nennen das also NAMM 2 sozusagen und die sind und Blackstar haben das entwickelt und behaupten jetzt, ihr NAMM ist überlegen dem normalen Neural Amp Modeling?
Nee, das behaupten sie überhaupt nicht. Sie sagen einfach nur so, das Problem mit diesem NAMM ist, das braucht extrem viel Rechenleistung, damit das wirklich so geil klingt, wie es klingen kann. Und wie gesagt, ich habe es im Studio getestet unter professionellen Bedingungen. Also so Blindfold, du musst schon extrem spitze Ohren haben, um den Unterschied zu hören. Also selbst mich als absoluten Analog-Junkie hat es überzeugt. Das ist aber auch überhaupt nicht wichtig. Es geht ja nicht um mich, sondern einfach nur um, dass diese Möglichkeit halt geil ist für viele Leute, dass man da nicht teure Hardware für braucht oder so. Und Blackstar sind jetzt eine der ersten. Also es gibt schon mehrere, die das adaptiert haben. Aber die meisten müssen das dann halt eben runterrechnen.
Genau.
Im Moment, wo es runtergerechnet wird, wird die Qualität beschissener. Und deswegen hat er behauptet jetzt Blackstar oder beziehungsweise der Typ, der halt NAMM entwickelt hat, dieses Neural Amp Modeling, dass er jetzt so eine Architecture 2 entwickelt hat, so eine Next Generation dass das halt weniger Rechenleistung braucht bei derselben Qualität.
Oh.
Und das ist wohl, wie ich aus internen Kreisen gehört habe, noch nicht ganz fertig. Und das wird sehr, sehr interessant. Also das Gerät von Blackstar heißt B-Mini. Und das ist halt auch so, also ich will nicht sagen, wieder so Blackstar-mäßig, ich peil's aber überhaupt nicht. Anstatt einen richtig geilen Amp oder ein vernünftiges Pedal auf den Markt zu schmeißen damit, machen die so einen winzig kleinen USB-Übungs-Amp, wo man sich dann so Profiles raufladen, was kein vernünftiger Musiker, Musikerin braucht. So, weißt du, noch ein Desktop Practice-Amp mit 12.000 Optionen. So, weißt du? Also dementsprechend bleibt für mich der NAMM-Player halt von Dimehead der Goldstandard. Und dementsprechend, wie gesagt, man darf gespannt sein, aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass es der Standard wird, weil du kannst es nicht mehr aufhalten. Mhm. Das wäre so, wie 2002 gesagt haben, so, ja, wir haben jetzt hier einen MP3-Player entwickelt und andere Firmen sagen noch, ja, wir haben aber ein besseres System, Musik zu komprimieren. Es ist einfach, der Zug ist abgefahren.
Ja, DK4. Punkt.
Ja.
Ja, es ist interessant. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich die Hardware so krass uninspirierend finde. Es ist alles sehr, sehr, also ich finde, dass Musik machen sehr viel den haptischen, die haptische Qualität von Smartphone bedienen hat. Man hat ja auch den neuen, wo wir gerade über solche Geräte sprechen. Es gab ja jetzt auch ein Quad Cortex Mini. Und das Ding sieht ja eigentlich aus wie ein viel zu fettes iPhone, ne? Du hast eigentlich die ganze Oberfläche ist ein großer Bildschirm und du hast um den Rand.
Ich dachte auch, ey, wer stellt sich das auf die Bühne vorne, Alter?
Ja, aber das meine ich halt, ne? Das ist an sich, finde ich das ja, ich sag mal, von der Anwendung ist es bestimmt cool, dass du fast nur noch einen großen Touchscreen hast und dann vier Knöpfe, die du an- und ausschaltest, aber ich finde, der Mojo, ja, auch wenn das keine Ahnung, ob das Boomer Talk ist oder so, aber ich finde, so ein bisschen der Vibe und der Mojo, den man auch bei Gear irgendwie so ein bisschen haben muss, finde ich auch, um inspiriert zu sein, der kann für mich einfach nicht mehr Smartphone sein. So, ich komme da einfach nicht mehr drauf klar und ich finde das einfach alles, das ist so, ganz ehrlich, das Ding sieht für mich aus, als wenn ich WhatsApp draufladen könnte. So, ja, und irgendwie.
Ja, das ist schrecklich, gerade in einer Zeit und in einem Klima, wo ganz viele Leute ja auch zu Recht viel weniger Zeit mit ihrem scheiß Telefon verbringen wollen.
Ja.
So, ne? Also, das ist natürlich, hast du vollkommen recht. Und nochmal, deswegen der Dimehead Player, es ist halt einfach so krass, da ist halt ein Schwarz-Weiß-Display drauf, was du halt mit einem Poti bedienst, so, ne? Weil das ist so set and forget. Und da muss man auch keine Angst haben, dass man da irgendwie wie bei so einem Touch-Display irgendwie rüberwischt oder so, oder dass sich das Teil aufhängt. Wie gesagt, nochmal, da ist halt ein Truck drüber gefahren. Und ich stehe auf extrem simple Sachen. Wie gesagt, ich bin bei dir, dass die Haptik auch irgendwie inspirierend sein muss.
Ansonsten, ich habe die NAMM ja dieses Mal aus der Ferne beobachtet und hatte 0% FOMO. Also ich brauche.
Ich auch nicht, oh mein Gott. Ich habe viele Videos gesehen und gedacht, ja. So, ey, ja, nö.
Ja, ging mir genauso. Ich hatte irgendwie, ich meine, ne, ich war da jetzt etliche Jahre in Folge mit kurzer Unterbrechung durch Corona, aber ich habe wirklich die 3-4 Jahre vor Corona und alles danach habe ich alles mitgenommen und ja, ich habe gemerkt beim Schauen dieser ganzen Videos, dass das mich einfach gerade nicht so wirklich juckt und ich glaube, das hat aber auch so ein bisschen mit diesem Problem zu tun, worüber wir gerade sprechen, weil natürlich die Technologie nicht aufzuhalten ist, aber weißt du, jetzt hat Seymour Duncan einen Pickup rausgebracht, der hat wie Fishman Pickups 3 Voicings. Ein Aktiver interessiert mich nicht. Es ist einfach so, weißt du, okay, jetzt gibt's also eine Fishman-Alternative, die genau das gleiche anbietet wie ein Fishman Fluence Modern oder so. Und ansonsten sehr, sehr viel digitales Zeug. Und ja, so richtig ist es mir jetzt nicht so ergangen, dass ich da die Videos gesehen habe und dachte so, boah, A, wäre ich jetzt gerne da oder B, sehe ich hier jetzt was ich unbedingt mal testen muss. So ging es mir eigentlich wirklich überhaupt nicht. Und was halt auch krass ist, was mir mal aufgefallen ist, ne, dadurch, dass ich so viele Jahre lang auf die NAMM gegangen bin, da hampeln wirklich gefühlt dieselben 15 Leute rum, die so Mikro-YouTube-Channels haben mit 430 Followern und die dann an diese Gitarrenstände gehen und die Leute 30 Minuten lang interviewen, als wären sie Premier-Gitar, so. Und das finde ich halt auch krass. Ja, das sehen dann irgendwie 37 Leute dieses Video und der Typ verschwendet halt irgendwie von irgendeiner Gitarrenmarke, von irgendeinem Repräsentanten irgendwie die Zeit, indem er ihm ein Ohr
absolutes kauft. Unding, dass da mit diesen absoluten Pennern gesprochen wird. Das geht gar nicht.
Nee, aber es ist wirklich crazy, ne, weil ich finde das einfach crazy irgendwie wie, ja, ich weiß auch nicht.
Also es kommt so ein bisschen auf die Marken an. Du erinnerst dich, wenn wir zum Beispiel zu unserem wunderbaren Präsentator ESP Guitars, die haben ja immer so eine eigene Booth halt auch,
ja,
die nur auf Einladung funktioniert, die auch in einer anderen Etage ist, die oben ist. Also das ist schon extrem schickimicki und ich sag das im positivsten aller Sinne. Das ist auch immer geil, wenn man da eingeladen wird, dann kommt man da rein und dann kriegt man halt gerne mal eine persönliche Führung und so und dann trifft man den einen oder anderen Rockstar vor Ort. Aber da kommt auf jeden Fall nicht jeder Pimmel-YouTuber hin und verschwendet deren Zeit. Das muss man fairerweise auch sagen. Es kommt schon so ein bisschen auch auf die Marke an.
Ja, ich finde das schon crazy auf jeden Fall teilweise, was da für mich hat das so ein bisschen so diesen Vibe, dass da, also es ist so ein bisschen Blendertum halt irgendwie. Ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie so ein kleiner YouTuber wäre, dann stelle ich mich doch nicht hin wie Premier Guitar, sondern, keine Ahnung, ist nicht meine Qualität, wenn ich weniger Leute anspreche, vielleicht, dass ich was Persönlicheres machen kann, statt mich da hinzustellen und zu emulieren, als wäre ich irgendwie von der Presse und die gleichen Fragen zu stellen oder den gleichen hohlen Content zu machen, den man eh schon über die dicken Channels bekommt. Ich finde es einfach irgendwie befremdlich. Und ja, es war ganz interessant. Ich habe mich auch mit Daniel über die NAMM unterhalten, ne? Und ich will jetzt keine Namen oder Produkte nennen, aber es gab ein Produkt, was sich so bei einigen Videos rausgestellt hat, was irgendwie sehr gut weggekommen ist auf der NAMM. Und ich habe das bei Daniel angesprochen und Daniel meinte nur so, ja, bei den gleichen 5 Hanseln, die jedes Jahr auf der NAMM rumhängen. Und da muss ich sagen, hat er so ein bisschen recht gehabt. Ja.
Kann man das Produkt nicht nennen? Also ich meine, kriegen wir da jetzt eine Klage ins Haus?
Nee, ich würde das Produkt jetzt nicht nennen wollen.
Ich würde gern einen YouTube-Kanal machen, um zu sehen, wie viel kann man auf der NAMM von den Ständen klauen, ohne erwischt zu werden. Das wäre Content, der mich echt interessiert. Das wäre, das fände ich auch geil. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr. Gehen mit so ganz schlecht getarnter, versteckter Kamera in so einem riesigen Sombrero oder so, wo also eine alte VHS-Kamera drunter ist. Gehen wir los. Und du oder ich lenkt dann jemals abwechselnd, lenkt dann irgendwie die Person, die da am Stand stehen, ab und wir machen uns die Taschen voll. Bei welchem war das? Gab's nicht bei der NAMM? War das bei der NAMM? Waren das wir beide, wo es die ganzen Deutschlandflaggen Anstecker gab von der und ich immer wieder vorbeigegangen bin, irgendwie Mütze auf, Mütze ab, anderes T-Shirt an, Jacke auf, genau. Jacke zu und halt einfach so gebückt gegangen, so getan, als wäre ich kleiner, damit ich mir so ganz viele kleine Deutschland-Anstecker holen kann. Wo sind die eigentlich alle
hin? Wo
sind die Deutschland-Anstecker, wenn man sie braucht?
Wo hast du die hingepackt, Hanno? Ja.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie an einige Amis verschenkt. Und die waren natürlich over the moon, weil die natürlich deutsche Flaggen wie Flaggen allgemein immer mega finden, Amerikaner bekannterweise. Ja. Das war irgendwie von einer deutschen, das war natürlich auch das Kartoffeligste überhaupt. Das war irgendwie so ein Stand von der deutschen Musikherstellerinnung / Vereinigung Organisations GmbX. Ja. Irgendwie sowas wieder, so deutsch as possible. Und dann stand da halt auch so ein Typ, so ein junger Mensch halt einfach mit so einer schlechten, so wie so ein Azubi bei der Sparkasse auf dem Dorf.
Ja, mit so einem 30-Euro-Anzug.
Ganz genau. Und das war wahrscheinlich dann halt auch von deutschen Steuergeldern bezahlt oder so, am besten noch. Oder irgendwie mit so, das kostet ja mehrere 10.000 Euro, sich da hinzustellen auf den NAMM. Gerade wenn man so eine große Kiste hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Und
ja.
Da habe ich mir dann meine Deutschland-Anstecker auch abgeholt. Also da bin ich bin ja am Ende des Tages auch in Deutschland Steuerzahler, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, da kennst du nichts.
Und da kenne ich nichts. Da hole ich mir die Deutschland-Anstecker an. Das waren so richtig hochqualitative Metall-Deutschland-Anstecker, die wir jetzt auch in Zukunft beim Manta-Merch verkaufen.
Ja, du hast genug,
wenn ihr
du hast
die
genug geklaut.
Manta-Logos nicht wollt, dann könnt ihr, ich habe so viele geklaut, dann könnt ihr euch eine goldene Deutschland-Flagge abholen. Oh man, das wäre so geil. Backlash bei Manta, nur noch Deutschland-Merchandise. So deutsch. Kannst du dich an die Stumpf-Faschos erinnern? Anfang der 90er Jahre. So diese wirklich die letzten Dorfglatzen, die dann mit den Deutschland-Hosenträgern rumgerannt sind. So
hart, Alter. Ja, natürlich, klar.
Ich brauche auch so Deutschland-Hosenträger, Alter. Das ist echt zu hart. Ja, also dementsprechend, also nächstes Jahr gibt's denn halt irgendwie das Klau-Video, das offizielle Klau-Video von Gear of the Dark.
Ich habe mir ja, wie du weißt, ich habe es dir schon ein Foto geschickt. Ich habe mir auch eine neue Gitarre geleistet, während ich hier in Berlin war.
Ja, schon gesehen.
Ja, eine Fender Jazzmaster Noir. Cooles Teil, das war so ein Japan-Exclusive irgendwie. Und dem Namen nach, man kann es schon ablesen, ist die ganze Gitarre sehr schwarz, hat auch ein Ebenholz-Griffbrett und einen matching-schwarzen Headstock und sogar, obwohl die auch so ein Vintage-Vibrato hat wie normale Jazzmaster, ist auch das in so Black Chrome und so, also ziemlich coole Sache irgendwie. Und ich habe eine für einen okayen Preis aus Japan geschossen und freue mich jetzt sehr drauf, weißt du, ich habe ja die neue Nightmare EP auch auf einer Jazzmaster mit Tremolo gespielt. Und jetzt natürlich über die letzten Tage haben wir natürlich viel auf Social Media irgendwie Sachen geteilt, die mit der EP irgendwie zu tun haben. Und da bin ich über ein altes Video von mir gestoßen, wo ich das Intro-Riff von dem zweiten Song Shame Spiral.
Alf.
Von Alf, ja, okay. Genau. Alfs Song Shame Spiral spiele. Auf einer Gitarre, die kein Vibrato hat. Und ich glaube, ich habe ein Riesenproblem. Ich höre jetzt das Riff in diesem Video ohne Vibrato und es klingt für mich alles so krass statisch und steif im Vergleich zu der Riff-Version mit dem Vibrato, dass ich glaube, dass sich da nochmal einiges tun wird in die Richtung und ich vielleicht so ohne weiteres gar nicht mehr ohne Vibrato auskomme. Im Moment ist das echt so eine Sache, die... Bitte?
Vibrato.
Vibrato. Ja. Durchaus witzig.
Auch schon seit langem nicht mehr ohne aus. Aber ja.
Gefällt mir. Der ist gar nicht so schlecht, Hanno. Der ist ein Grower.
Ja,
ist ein Grower, no pun intended. Ist ein Grower.
Ich benutze nie Vibratos, aber ich durch deinen ganzen Talk über Jazzmasters in letzter Zeit habe ich dir auch schon gesteckt, es muss eine Jazzmaster auch in meinem Haus ankommen. Also schick mir mehr Jazzmasters, also oder ich muss mir halt eine kaufen. Leider ist das ganze Geld jetzt für die Klimaanlage draufgegangen, aber ich interessiere mich nämlich überhaupt nicht für Vibratosysteme an Gitarren, außer bei Jazzmasters. Weil da die, keine Ahnung, die können irgendwas, also das empfinde ich als großen Mehrwert. Ja,
voll.
So, weil sonst benutze ich das auch in den Riffs, die ich schreibe und spiele, benutze ich das nicht. Aber wenn ich eine Jazzmaster in der Hand habe, dann greife ich da organisch hin.
Ja, voll. Es ging mir genauso. Und ich habe das Vibrato wirklich auf der ganzen EP extrem viel benutzt. Und es ist für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich auf einer Platte irgendwas mit Vibrato-Einsatz mache, glaube ich. Also es ist so, keine Ahnung, es hat sich einfach so aufgedrängt und dann habe ich schnell gemerkt, dass das irgendwie Bewegung in die Riffs reinbringt und in die, ja, passt natürlich, wenn du so sowieso schon dissonante Akkorde spielst und dann noch anfängst rumzuleiern, das ist natürlich irgendwie ganz cool, aber ja, war einfach krass jetzt für mich, das Ganze nochmal auf einer Gitarre mit Fixed Bridge zu hören und das Gefühl zu haben, so, Alter, was ist das denn, die programmierte Version des Riffs? Ja, es wirkt wirklich wie...
Krass, so ein krasser Unterschied.
Ich finde es mega krass, für mich ist das ganze Riff so statisch, dass ich das Gefühl habe, ich höre eine Guitar Profile. Es ist wirklich weird.
Hast du, Simon, hast du die Grammys gesehen gestern?
Nee, ich habe nicht die Grammys gesehen, aber ich habe gesehen, dass Turnstyle 2 Grammys gewonnen haben.
Ja, allerdings.
Ja, haben sie, ja.
Ich hoffe, ich denke, wir können uns jetzt auf noch teureres Merch freuen bei den nächsten Touren. Kostet denn das T-Shirt 500? Hey, wir haben einen Grammy gewonnen. Nein, er sei es ihnen gegönnt. Es trifft auf jeden Fall die Richtigen. Ich glaube, das ist fair zu sagen. Gewinnen mal einfach ein Jahr lang die Foo Fighters nicht. Ist doch auch mal was.
Das stimmt wohl, ja. Ich habe allerdings schon interessanterweise schon so ein paar kritische Stimmen gehört, weil natürlich gewisse Künstler ihre Plattform auf den Grammys benutzt haben, um so ein bisschen die politische Lage in den USA outzucallen und fuck ICE zu sagen. Und wenn sich da eine Hardcore-Band hinstellt und nichts sagt, ist das natürlich auch so ein bisschen, das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, wäre das nicht gewesen. Ja, Moment mal, die haben ja gar kein politisches Statement gemacht. Aber ich finde durchaus den Gedankengang, wenn da Popstars stehen und das machen, finde ich durchaus den Gedankengang gar nicht so unberechtigt. So, Moment mal, das sind Leute, die so aus dem Punk kommen und so weiter und so fort. Wäre das jetzt vielleicht cool gewesen, da mal den Rand aufzumachen. Aber ich glaube, ich habe die Story hier auch schon mal erzählt. Ich habe nach Trumps erster Amtseinführung war ich auf dem Hardcore-Festival in Tampa. Das heißt FYA-Fest und dieses Festival gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Das ist mittlerweile gigantisch groß geworden. Damals war es im alten Orpheum und keine Band hat sich politisch geäußert. Keine. Und das war wirklich direkt nach der Trump-Amtseinführung. Und bei einem Hardcore-Festival, ich fand's befremdlich ohne Ende.
Also ich finde es befremdlich, das, was du sagst, dass Turnstyle nichts gesagt haben, denn erfreulicherweise haben ja extrem viele andere sich geäußert. Und zwar auch nicht dezent.
Ja.
Also, ne, ich interessiere mich einen Scheiß für die Künstler, die Grammys gewinnen. Und ich interessiere mich für die Grammys sowieso überhaupt nicht. Aber ich habe es heute Morgen gesehen, eine Zusammenfassung von wie viele Künstler und Künstlerinnen sich doch dann geäußert haben. Zu diesem sind wir doch wieder knietief drin, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist ein inflationär benutztes Wort, Fiebertraum, aber anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Es ist aber leider kein Traum mehr, sondern alles ganz, ganz bittere Realität. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig. Und ich finde das, was du ansprichst, also einen wichtigen Gedanken, so, weißt du, wie kann man aus dem Punk-Underground kommen und dann sagen so, Alter, wir sind bald der größten Musikveranstaltung der Welt und dann das Billy Idol oder wie Billie die Eilish. Dame heißt oder Eilish und Billy Idol diversen anderen Leuten überlassen, da das Maul aufzumachen.
Ja.
Das schon, also man darf es zumindest bemerken.
Finde ich auch,
so,
ja.
Ne? Warum kommt da nichts? Insgesamt fand ich es aber gut zu sehen, wie viele Leute das Maul aufgemacht haben und halt, wie gesagt, halt auch durchaus solide. Mhm. Und es hilft jetzt natürlich nicht, weil am Ende des Tages ist es eine super reiche Popstar-Plastik-Parallelwelt, die jetzt, aber es ist trotzdem jede Stimme, die laut ist gerade, ist wichtig und gut zu sehen. Und
auf jeden Fall,
dementsprechend fand ich den Komiker Saturday Night Live hier, Trevor Noah, wie heißt der? Noah Trevor?
Trevor Noah, ja.
auch ein paar richtig krasse Sachen rausgehauen und wir haben natürlich auch einen Präsident, der natürlich in diesem Fiebertraum auch nie enttäuscht, sondern sofort nachts um eins anfängt zu twittern, weil er sich persönlich angegriffen fühlt und sagt, er wird sich den Trevor Noah persönlich vorknöpfen und verklagen. Und dann hast du nicht gesehen, es ist so krass, wie man so wenig Stil haben kann.
Ja.
Einfach, also das ist also direkt in die Falle reingelatscht und sich wieder zum kompletten Horst gemacht. Also dementsprechend, also ich weiß nicht genau, wie ich das werten soll, aber in einem Land, was so den Arsch offen hat, wie die Vereinigten Staaten gerade, ist es tatsächlich so, dass jede laute Stimme extrem klar ausgesprochen total wichtig ist. So, ne? Und dementsprechend ist mir das auch scheißegal, ob das irgendwelche Popstars sagen, die scheiß Musik machen, die mich nicht interessiert, sondern es ist grundsätzlich wichtig, dass gar nicht erst dieses Klima entsteht, ey, ich halte lieber meine Schnauze. Und das fand ich schön zu sehen.
Absolut, ja. Aber ja, genau, deswegen, ich finde die Frage berechtigt, ob man als Band aus dem Hardcore-Punk nicht da die Gelegenheit auch am Schopf verpacken sollte. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach eine beschissene Situation. Und ich merke auch, ganz ehrlich, ich meine, wir rollen das Thema hier ja immer auf und wir müssen das jetzt nicht detailliert aufrollen, aber ich kann eins ganz...
Ja, es bleibt uns ganz kurz, ganz kurz, es bleibt uns ja auch gar nicht so übrig, nee. Das ist ja nun mal unser Zuhause.
Eben, ja.
Und das...
Also ich merke einfach, ich bin echt am Limit so. Es ist einfach, es ist so von allem zu viel, weißt du, im Grunde genommen so diese Mischung aus Sachen, die auch alle zusammenspielen, ja, du hast halt diese, keine Ahnung, du hast Eis, die auf der Straße irgendwelche Muttis und Demonstranten abknallen, während ich Steuern dafür zahle, dass Donald Trump und ein Haufen Pedos, die sich an Foltervideos aufgeilen und sich darüber E-Mails hin und her schicken, unser Land regieren. So, ich denke mir immer so, Alter, wo ist der Breaking Point? Wo, weißt du, das ist, wenn das jetzt wieder keine Konsequenzen hat, so, dann wo sind wir als Menschheit? Wir sind im absoluten Abgrund. So, ja, und ich bin einfach an so einem.
Es wird auf jeden Fall ein krasses Jahr, ne? Es sind die Midterms im November und.
Mal sehen.
Genau, darauf will ich hinaus.
Ja.
Also, das ist, es wird sehr interessant auf jeden Fall.
Weißt du, und das Ding ist, dann denkt man darüber nach, ja, ziehe ich nach Deutschland zurück, um die gleiche Scheiße hier in 3 Jahren mit dieser verfotzten AfD durchzumachen, Alter? Will ich das Ganze, will ich ein Déjà-vu-Erlebnis hier dann wieder haben?
Und genau das ist der Punkt, Simon. Ich weiß, ich habe das hier schon mal angesprochen und ich bin echt nicht aus Zucker, Leute. Bin ich wirklich nicht. Aber ich bin in letzter Zeit sehr, sehr allergisch darauf, wenn mir Freunde, die ich über alles liebe und Bekannte und so in unseren Gesprächen so Spitzen rüberschicken, so, ah, wie kannst du da nur wohnen? Und viel Spaß mit Eis oder solchen ganzen Geschichten. Dann denke ich mir so, ey Leute, das ist hier für mich und ich denke, da spreche ich auch für dich, Simon, das ist nicht ein dekadenter Langzeit-Abenteuerurlaub, das ist hier unser Zuhause. Das ist unsere ganze Existenz. Und ich kann hier nicht einfach so abhauen und so, ja, interessiert mich jetzt nicht mehr oder sonst was, sondern da geht auch gerade mein Zuhause in den Arsch. So, ja. Weißt du, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben, meine ganze Energie und Mühe investiert, mir hier was aufzubauen, genauso wie du auch. Und ich bin in letzter Zeit einfach so ein bisschen allergisch auf so Spitzen, so von wegen, wie kann man sich das nur geben? Ja, ey, kann ich mir überhaupt nicht gut geben. Ich kotze im Strahl und man ist gefangen zwischen absoluter Wut und absoluter Trauer. Aber es hilft halt auch nicht, wenn dann so getan wird aus der alten Heimat, so von wegen so, ja, jetzt fällt dir das, ist aber auch vielleicht so ein bisschen deutsch, ich weiß es nicht, so, ja, hier, jetzt fällt dir das für die Füße, viel Spaß damit. So, ne? Es kotzt mich einfach total an. Nochmal, das ist hier auch mein Zuhause. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich hier rumrenne und Ami-Flaggen schwenke, sondern ich wohne hier nun mal einfach und ich habe hier Freunde
hier,
und Familie.
Ja.
Ich existiere alles, ne, so, und so sehr ich auch meine alte Heimat liebe, so ist es ja nun mal einfach mein Zuhause. Das ist meine Realität und all die Sachen, die passieren, betreffen mich und meine psychische Gesundheit. Und es ist noch ja nur die psychische Gesundheit auch. Und ich wünsche mir einfach, dass das verstanden wird.
Ja, ich sag mal so, ich muss gestehen, ich krieg zum Glück relativ wenig Spitzen, beziehungsweise.
Es sind auch nicht so viele, vielleicht bin ich da auch einfach nur etwas.
Na, zu Recht, empfindlich. Ja, zu Recht dünnhäutig, weil man macht sich vielleicht auch kein Bild als Deutscher, der das aus der Entfernung miterlebt, wie sich das anfühlt, wohlgemerkt als Immigrant, auch wenn man natürlich weißer Immigrant ist und jetzt
ein guter Immigrant ist,
nach,
ja.
Genau, nach deren Vorstellungen so, ja, wie sich das anfühlt, diese Scheiße jeden Tag und jeden Tag mit irgendwelchen neuen Horrorbotschaften und weiteren Verschlimmerungen aufzuwachen und es ist irgendwie, das Loch wird tiefer und tiefer und tiefer und ich finde mittlerweile, wie gesagt, wir sind an so einem Punkt angelangt, wo das Loch nicht viel tiefer werden kann. So, wir sind an menschlichen Abgründen angelangt, wo unter jeden normalen Bedingungen eigentlich gesagt werden müsste, jetzt ist Schluss, so, es reicht, ja, du kannst. Also wie gesagt, ich meine, viele von euch werden diesen ganzen Epstein-Dump am Freitag ja auch miterlebt haben. So, und ganz ehrlich, da stehen Sachen drin, wofür Leute auf einem Level bestraft werden müssen, was ich hier nicht aussprechen kann. So, und aber stattdessen ist es irgendwie so, du hast noch immer eine kritische Masse an Trump-Supportern, die einfach sagt, naja, glaube ich halt nicht. Ja, der hat damit nichts zu tun, glaube ich halt nicht. Steht nur er und all seine Kumpels drin. Ich sehe keine Beweise, bla bla bla. Ich sehe das Gelaber ja und ich, keine Ahnung, das ist so.
Das muss man natürlich sagen, Simon, dass diese ganze Epstein-Geschichte natürlich so wahnsinnig widerlich ist, wie es gar nicht widerlicher sein kann. Aber dass das natürlich in der normal gelebten, tagesaktuellen Realität der meisten Amerikaner und Amerikanerinnen, denen ist das völlig scheißegal. Also nicht im Sinne von, es ist mir egal, ich finde das nicht scheiße, sondern das betrifft ja deren Leben nicht. Außer dass natürlich zu wissen, dass die Elite, dieses Wort Elite ist halt auch fürchterlich, weil das immer gleich nach so Aluhut klingt, aber die dieses Land halt fest im Griff hat, dass die Leute ja halt, ne, die können sich darüber aufregen, über die Epstein-Files, so, aber das hat ja nicht mit deren gelebten Realität nichts zu tun. Die Realität von vielen Leuten ist hier, dass die Angst haben müssen, auf der Straße, beim Protestieren, oder dass sie halt einfach ohne Grund auf der Straße festgehalten, festgenommen werden, abgeschoben werden oder sonst was. Denen sind natürlich, na, also die haben in Anführungsstrichen noch größere Probleme, weil das halt einfach viel zu fucking real ist.
Ja, es ist halt, ich sag mal, wie gesagt, das ist so dieser Cocktail aus beidem irgendwie, weil am Ende des Tages ist...
Ja, man kann nicht genug fressen, wie man kotzen will. Ja. Also das steht völlig außer Frage.
Ja, es ist einfach irgendwie... Also ich finde, es ist an so einem absoluten Breaking Point und ich, ja, je nachdem, wie das weitergeht in dem Land, ist entweder Sense oder nicht. Ja, also ich finde, viel mehr Wege gibt's da jetzt nicht. Es kann nicht normalisiert werden und einfach weiterlaufen, aber offensichtlich tun die entsprechenden Kräfte, die da am Werk sein sollten, spätestens jetzt, ja, tun einfach nichts und enablen die ganze Sache so und ja, und man muss sich trotzdem, wie gesagt, fragen, unter welchen Umständen die Midterm-Elections überhaupt stattfinden. Und das ist dann, ja, keine Ahnung. Und in diesem Zustand zu leben, es ist für mich einfach so, es ist relativ unerträglich, muss ich sagen. Fuckt mich einfach unendlich ab und man ist trotzdem irgendwie machtlos.
Genau, denn wie gesagt, nochmal, einfach so zu sagen, so, ja, ich gebe mir das nicht mehr, geht halt einfach nicht mehr. So, das ist, man lebt ja nun mal auch hier. Das ist ja, und es geht, also, ne, wir haben das schon mal auch, ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast gesagt haben oder wenn wir privat sprechen. Ich persönlich mag mein Leben hier ja auch gerne. Jetzt, wenn man die ganze Politik-Scheiße mal außen vor lässt, mir geht es ja gut hier.
Ja,
ich mag mein Leben wirklich sehr.
Ich mag meine Nachbarschaft, ich mag meinen Coffeeshop, ich mag, was ich mache. Ich fühle mich in Portland wohl, ich finde die Natur toll. Meine Bubble.
Und ich kann all genau dasselbe über Gainesville sagen. Ja,
meine Bubble ist in Ordnung. Das ist nicht die Frage. Aber das Ding ist halt so, irgendwann schrumpft die Bubble natürlich auch auf so eine Größe.
Es gibt natürlich eine Grenze, ganz ohne Frage. Genau. Aber ich finde, wir sind beide mittlerweile schon so lange hier, wo man sich auch die Frage stellen muss. Also es ist ja auch unser Problem, Simon. Ich meine, wir haben ja auch beide einen amerikanischen Pass. Also, ne, natürlich will man eigentlich sagen, so, ey, fickt euch alle, ich hau ab. Aber es gibt auch einen Teil in diesem Satz oder in diesem Gedankengang, der mir völlig widerstrebt. Und zwar so, ey, ich will das ja auch nicht kampflos aufgeben, die ganze Nummer. Da steckt ja auch nun mal mein ganzes Leben drin in der ganzen Geschichte. Und es gibt ja auch einfach wahnsinnig viele Leute, die hier nicht einfach weg können.
Ja, klar. Ja.
Es ist,
also klar, wir sind sowieso überdurchschnittlich privilegiert. Und
das, ohne Frage.
Und das ist auch alles schön und gut, aber es heißt nicht, dass man deswegen irgendwie sorgenfrei einfach mit den Schultern zucken kann und das Ganze, ja.
Null. Ja, also es sollte völlig klar sein, dass es bei uns beiden natürlich auch ein Point of No Return gibt, ohne genau zu beantworten in diesem ganzen besagten Fiebertraum, wo genau der jetzt liegt. Aber ich glaube, dass dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr prägend und interessant wird. Weil ich habe auch eine These so, ne? Ich glaube, dass das, was gerade passiert, so fucking far out ist, dass das Demonstranten nicht stoppen können.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass das Demokraten oder vermeintlich Linke oder so stoppen können, sondern das aufzuhalten, was gerade passiert, das kann nur in Anführungsstrichen aus den Reihen der Republikaner selber kommen. So.
Wird's aber nicht. Und ich kann dir auch sagen, ja, gut, warum.
Das sagst du und das sagst du. Ich hoffe, dass das passiert. Aber natürlich sagst du das auch zu Recht, dass deine Hoffnungen da extrem gering sind. Aber ich meine, wenn ich sage Republikaner, meine ich jetzt nicht irgendwelche Peter Thiels oder andere Elon Musk oder irgendwelche superreichen Top-Elite, sondern ich meine halt irgendwie, es gab ja nun mal auch einfach viele Republikaner vor Trump. Mhm. So, ne? Nicht, dass das tolle Leute wären. Ich sag nur, ich glaube nicht, dass das von der Gegenseite aufgehalten wird, diese ganze
Nein,
Nummer.
Das auf keinen
sondern ich
Fall.
Kann mir nur vorstellen, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilden will. Aber ich erlebe hier in Florida, ich sehe weniger und weniger Trump-Flaggen. Ich habe das Gefühl und ich hoffe, dass ich so ein bisschen Recht damit habe und dass selbst die Leute, die noch vor 2 Jahren absolute Trump-Hardliner waren, sagen so, ey, that's not what I signed up for. Das ist natürlich Wunschdenken, geschenkt.
Nein, nein, nein.
Ich weiß, was du sagen willst. Hier wohnte so ein totaler Trump-Idiot neben, also ein paar Häuser weiter. Natürlich, wie die Amis sind, immer freundlich und dies und das. Die Flagge ist halt ab. Bei so einem anderen Handwerkertypen, den ich gut kenne, den ich eigentlich auch mag, aber der auch sein ganzes scheiß Auto voll mit so Aufklebern hatte, DeSantis dies und Second Amendment, der hat seine kompletten politischen Sticker alle abgemacht. Die sind alle weg. So, und ich will nicht sagen, dass das Leute jetzt alles lupenreine Demokraten geworden sind oder vermeintlich sogar Linke oder sonst was, sondern meine ganz, ganz, ganz kleine Hoffnung ist, dass selbst dass unter den Republikanern Leute einfach sagen so, ey, wir lieben dieses Land so sehr. Also, weil die Frage müssen sie sich gefallen lassen, wenn ihr wirklich solche Patrioten seid, dann könnt ihr doch nicht zulassen, egal was die politische Meinung von den Leuten ist, dass eure eigenen Leute auf der Straße erschossen werden.
Also, ich sehe das auch ein bisschen wie du auf jeden Fall. Ich sehe, dass sich in der Bevölkerung, also bei Konservativen, ja, sich schon auch, dass es da schon auch Leute gibt, die so ein bisschen den Kopf aus dem Arsch ziehen, definitiv. Und man sieht es ja auch so, es gibt ja hier so ein paar Special Elections. In Texas war jetzt gerade eine, wo ein Demokrat einen republikanischen Sitz geflippt hat, der seit 1990 oder so stabil in republikanischer Hand war. Ich denke auch, dass es diese Gegenbewegung gibt. Die Frage ist allerdings natürlich, und ich finde, man lehnt sich da jetzt wirklich eigentlich nicht mehr so weit, nicht zu weit aus dem Fenster. Aber die Frage ist ja, der Legitimität der Wahlen steht natürlich im Raum. Ja, es steht meiner Meinung nach auch die Legitimität der letzten Wahl im Raum. Denn ich meine, Trump hat sich auf die Bühne gestellt und damit angegeben, wie toll Elon Musk sich mit den Wahlmaschinen auskennt und dann im gleichen Satz gesagt, im gleichen Atemzug, dass sie ja ihren Erdrutschsieg in Pennsylvania gefeiert haben. Das war in einem Satz. Ich weiß halt nicht, wie ich das anders interpretieren soll, außer Elon Musk hat die Wahlmaschinen manipuliert und
Herr Simon, ne? Ganz kurz. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das ist so eine Sache. Ich bin über den Punkt hinaus. Ich kann mich nicht mehr in solchen Theorien irgendwie verfangen, weil das alles gerade viel zu real ist, was gerade jetzt passiert. So, weißt du, wie ich meine?
Ich meine das nur im Hinblick auf die kommenden Wahlen. Natürlich, was du, wir haben ja auch, und das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben jetzt noch 10 Monate oder so, bis überhaupt das Thema richtig spruchreif wird, der Midterms, was in der Zeit auch noch alles an Barbarei passiert, keine Ahnung. Ja, das ist,
ja.
Muss man leider ja auch sagen.
Also ich sag, es wird auf jeden Fall ein extrem wichtiges Jahr, da gehe ich ganz fest von aus. Weil du fragst zu Recht, wie weit kann diese Downward Spiral noch runter sich runterschrauben? Mhm. Wie weit kann das alles noch gehen? die Sachen, die jetzt schon Realität sind, sind vor ein paar Jahren so, ja, das wird ja niemals passieren, undenkbar.
Genau. Ich erinnere mich nur an Unterhaltungen, die ich während Trumps erster Amtszeit geführt habe, wo meiner Meinung nach ist es jetzt nicht so weit hergeholt zu sagen, dass sich der Wunsch, der von Trump ausging, der hat sich ja damals schon extrem klar abgezeichnet. Und wenn ich das Leuten gegenüber gesagt habe, dann wurde mir gesagt, dass ich paranoid bin. So, weißt du, wie ich meine? Und ich bin nun wirklich nicht empfänglich für Verschwörungstheorien. Aber der Punkt ist, was Trump wollte, war von Anfang an kein riesengroßes Geheimnis, wenn man sich ein bisschen auskennt historisch und ein bisschen den Raum lesen kann. Und ja, jetzt, klar, das sind alles Sachen, mit denen wir jetzt zu tun haben, die sich damals vielleicht abgezeichnet haben in Wunschdenken. Aber nichts davon ist eine Überraschung für mich, muss ich dazu sagen. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn man denkt, man ist mental irgendwie darauf vorbereitet oder man erwartet dieses Verhalten, ist man trotzdem auf jeden Tag aufs Neue schockiert, weil es einfach nicht nur passiert, sondern weil es auch noch funktioniert oder durch oder zugelassen wird.
Also ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man halt sehr klar benennt, dass die Leute, die gerade politisch am Drücker sind, hoffen, dass die ganze Situation noch viel weiter eskaliert.
Ja.
Und hier wird auf einen Reichstagsbrand gewartet. Hier wird darauf gewartet, dass wirklich, wirklich shit hit the fan und dann sagen so, ja, wir erlassen jetzt Notstandsgesetze und jetzt zählt von allem, was du dachtest, dass dir als Amerikaner freedom loving country heilig ist, all das zählt jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist keine Horrorfantasie. Das ist
keine Paranoia,
also, in die aktuelle politische Situation reinzulesen, dass eigentlich darauf gewartet wird, dass das noch alles viel schlimmer eskaliert. Mhm. Und das als Auslöser genommen wird, zu sagen, so, ja, jetzt ziehen wir hier ganz andere Seiten auf. Mhm. Und dann ist natürlich, dann ist es ja auch keine Frage mehr, hey, ich lebe hier ja auch und ich mag mein Leben und das ist ja auch mein Zuhause, sondern dann geht's dann ja irgendwann auch darum, okay, wie kriege ich dann bin ich mir auch selber der Nächste und sag halt auch einfach so, ja, okay, bevor das hier noch weiter eskaliert, muss man halt auch einfach sagen, ja, ziehe ich jetzt den Stecker, dann war's das halt einfach.
Ja.
Ich meine, das haben wir ja oft genug besprochen, ohne jetzt zu wissen, wann, wie ist es so, ne? Aber es tut mir auch immer weh, das überhaupt auszusprechen oder den Gedanken zu Ende zu denken. Denn nochmal, das hier ist kein Urlaubtrip, der dann irgendwann langweilig oder doof oder scheiße wird, sondern das ist mein Leben und mein Zuhause.
Absolut. Es geht mir genauso, ja. Es ist so sehr ich auch grundsätzlich, ne, ich fühle mich in Berlin wohl, ich kann mir das theoretisch vorstellen, auch hier wieder zu leben. Nichtsdestotrotz mag ich mein persönliches Leben in meiner Bubble, dort wo ich bin, auch sehr gerne. Und das aufzugeben, egal unter welchen Umständen, ist auch mit einer gewissen Trauer verbunden, auf jeden Fall.
Weil es halt nicht ganz freiwillig ist oder überhaupt nicht freiwillig ist.
Genau.
So, ne? Sondern es ist
man lässt Sachen zurück, die man extrem mag und nicht freiwillig. Und der Unterschied ist, als wir beide ausgewandert sind, da wirst du mir zustimmen, mussten wir uns damit ja auch schon auseinandersetzen, Sachen zurückzulassen. Aber es war freiwillig. Wir haben die Gelegenheit dazu gehabt, uns lang und breit zu überlegen, was wir mit unserem Leben anstellen wollen und freiwillig uns entschieden, auch wenn es schwer war, unsere Freunde, unsere Familie zurückzulassen und darüber zu ziehen. Und andersrum wirkt, ja, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es auf so einer freiwilligen Basis passiert, sondern es ist dann halt echt die Flucht nach vorn eher.
Ja, ist es die Flucht nach vorn, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen? Ja. Du hast es ja benannt. Also du hast es ja auch sehr richtig benannt, dass auch die Luft in Deutschland zum Schneiden ist.
Ja.
Ne? Also wie gesagt, so, ne, ey, guck dir die Wahlumfragen an. Es ist halt, und also vielleicht müssen die Deutschen halt auch, also ich will das jetzt niemand von unseren Hörern und Hörern unterstellen, aber noch klarer, ey, das, was hier in Amerika passiert, ist für Deutschland nicht undenkbar. Und wir als Deutsche sind sowieso der ganzen anderen Sachen. Also wir sind ja für diese ganze Scheiße viel sensibler. Das wirst du in deinem Umfeld merken. Viele Amis sind so, ja, also was soll schon passieren und dies und das. Und wir als Deutsche sind denn so, Alter, ich kann dir ganze Geschichtsbücher aufzeigen, was soll passieren.
So war es auf jeden Fall natürlich in Vergangenheit. Ich muss sagen, der Putz ist zumindest, das ist die eine positive Sache, die ich bei diesem ganzen Mist sehe. Der Putz ist bei so vielen Amis gebröckelt, amerikanischer Exzeptionalismus ist als hättest du da eine Atombombe drauf geworfen.
Ich gebe dir da wirklich nur bedingt recht. Also ich war hier jetzt gerade letzten Donnerstag zu Besuch bei meinen Nachbarn. Das sind so Alt-Hippies. Mhm. Extrem linke Leute, total, ja wirklich so richtige Hippies. Super Leute, ich mag die total gerne. Ich habe hier sowieso total viel Glück mit meinen Nachbarn. Mhm. Und die meinten, mit denen habe ich mich natürlich da auch drüber unterhalten. Die meinen, es ist ja alles total schrecklich und so. Und sie meinten, dann haben alle die Theorie, ja, sie glauben, weil das Pendel jetzt so weit Trump und MAGA und so weit rechts, schlägt es demnächst wieder in die andere Richtung aus. Und das ist eine Meinung, die ganz viele Amerikaner haben. Und die sagen so, ja, wenn es aber kein verficktes Pendel mehr gibt, schlägt das Pendel auch nicht mehr in eine andere Richtung aus. Und da habe ich das Gefühl, ey, bin ich entweder mega paranoid, male ich mir Horrorszenarien aus oder sind die Amis am Ende des Tages dann auch wieder Opfer ihres eigenen Stils, weil sie am Ende des Tages dann doch wieder so, hey, wird schon werden, Ami-Style halt. So, ne? Und dann denke ich mir so über dieses, hey, nichts wird so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Ich glaube, die Zeit ist irgendwie, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Zeit ist so ein bisschen vorbei.
Ich kann auf jeden Fall sagen, in meinem Umfeld, und unter jüngeren Leuten stelle ich auf jeden Fall fest, dass der Putz...
Ich habe ja keine jungen Freunde, ja. Die sind peinlich.
Ja, ist richtig, ja. Und gleichaltrig bis jünger, wie gesagt, ich kann sagen, gleichaltrig bis jünger, was ich feststelle, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr desillusionierte Perspektive auf Amerika. Und man darf es nicht vergessen, ich habe ja meine 20er auf Tour mit amerikanischen Bands verbracht. Und ich habe mit Leuten gesprochen, damals schon, ne, ich als unbedarfter deutscher Typ, der mit Hardcore und Punk und Metal aufgewachsen ist und einem Haufen Linker und Gruftis und so weiter und so fort. Ich bin immer mit meiner, ich dachte, wer so eine Mucke macht, ist sowieso links quasi, ne? Und ich hatte da schon auch interessante Unterhaltungen mit amerikanischen Bands und da waren auch nicht wenig Leute dabei, die A, sich, egal wie kritisch sie Amerika gesehen haben oder gewisse politische Entwicklungen in Amerika oder so weiter, die sich egal trotzdem als Patrioten bezeichnet haben, alle, ja, oder viele, die einfach gesagt haben, so, ja, ich bin trotzdem Patriot und das konntest du denen auch nicht ausdiskutieren oder keine Ahnung, wegargumentieren und das, wie gesagt, ich stelle das fest, das ist so ein bisschen anders jetzt bei vielen Leuten, mit denen ich zu tun habe, aus diesen Musikerumkreisen. Aber früher war das schon so, da war schon amerikanischer Exzeptionalismus noch ein bisschen ausgeprägter, auch bei Leuten aus alternativen Subkulturen auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, ich fühle mich ja in Bremen oder in Hamburg sowieso auch extrem wohl. Ob ich da jetzt aber wieder einfach hinziehen kann und erleben kann, was ich da machen soll, ich weiß das halt auch alles nicht. So, ne? Und das sind halt... Also wir wollen euch da ja auch nicht mit jeder Folge mit, also ihr kriegt den ganzen Kram ja sowieso mit, ihr seid ja alles mündige Leute, ihr hört oder guckt Nachrichten wir wollen ja euch auch nicht jede Folge mit dieser Amerika-Scheiße volllabern, aber vielleicht ist es auch wichtig, das einfach zuzulassen jetzt, wie in dieser Folge, da einfach wieder so rein abzurutschen, weil es muss ganz klar sein, das ist in unseren Köpfen 24/7 und das beeinflusst das, was wir tun, und denken natürlich rund um die Uhr.
Und wie wir immens. In unsere Zukunft blicken.
Genau, und wie Simon schon sagt, Alter, das zieht einen schon richtig, richtig hart runter und nicht nur so, ja, Bammer, sondern das ist auf jeden Fall eine harte Nummer gerade. Irgendwie dieses Aushalten, dieses Angucken, ja. und hast du nicht gesehen. Und mir persönlich, und das sehen wir vielleicht auch anders, ich weiß es auch nicht, mir fällt das total schwer, mich mit dem Gedanken anzufreunden, nicht weil ich mir nicht vorstellen kann, auch wieder in Deutschland glücklich zu sein, sondern ich hätte das Gefühl, ich ziehe aus falschen Gründen weg. Und das macht mich wahnsinnig sauer. Mhm. So, das macht mich wahnsinnig wütend, weil das nochmal, das ist mein Zuhause. Und wie gesagt, das, was in Deutschland passieren kann, das ist, oder was sich viele, viele Leute offensichtlich in Deutschland wünschen, ist dem, was hier jetzt schon gerade Realität ist, nicht unähnlich. Und ich kann nur sagen, so hey, überlegt euch das 2 oder 3 Mal. Lohnt nicht.
Ja, es lohnt sich nicht. Es ist kein schöner Zustand.
Denn ich bin ja auch auf meine Freunde angewiesen, genauso wie du. So, ich freue mich nach wie vor immer, wenn ich Besuch kriege. So, deswegen, ey, kommt mich bitte weiter besuchen. Es ist ja immer noch, hier gibt es genauso viele geile Leute wie in Deutschland auch. So, wir leben beide, wir umgeben uns mit netten, coolen Menschen. Und es ist jetzt nicht so, dass hier marodierende Banden jeden Tag durch meine Hauptstraße hier ziehen. So, ne? Also, das muss man auch ganz klar sagen. Das, was hier passiert, ist politische Realität. Aber trotzdem haben wir ja auch noch ein schönes Leben hier. So, und ich bin schon darauf angewiesen, dass ich mich auch weiter meine Freunde weiter hier besuchen und so. Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Weil ich kann nur sagen, ey, ihr besucht uns ja nicht. Ihr solltet kommen, weil ihr uns mögt und nicht, weil ihr die Politik ablehnt. So, ne? Also, das ist.
Ja, ich kann im Moment keinen im Strick draus drehen, der da keinen Bock drauf hat. Ich wirst du ja auch nicht machen. Nee, aber,
natürlich nicht. Ich drehe überhaupt schon mal gar keinen Strick draus. Ja. Aber ich sage, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn mich Leute besuchen kommen. Denn, also freue ich mich trotzdem drüber. Oder mach's wie Brian May. Von Queen, der jetzt halt einfach gesagt hat, so Alter, wir werden keine Konzerte mehr in den USA spielen. Ist kein guter Ort, ist ein gefährlicher Ort. Mir ist diese Aussage ein bisschen zu undifferenziert, aber die Idee an sich zu sagen, so ja, warum soll ich mir das geben, scheiß auf die USA, finde ich absolut nachvollziehbar.
Ja, ich auch. Was soll ich dazu sagen? Ich bin, wie gesagt, ich bin echt am Limit. Aber ja, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt oder angeschnitten, die Vorstellung zurückzuziehen und das Gleiche dann nochmal hier durchmachen zu müssen. Ich weiß auch nicht, wie man das mental durchhalten soll, weil der Punkt ist so, ja, jetzt ist es natürlich ist es auch für Leute, die das von hier beobachten und weltpolitisch natürlich alles sehr, sehr schlecht, aber vielleicht steckt ihr nicht so drinne wie jetzt Hanno und ich, aber ich, wie gesagt, die Vorstellung, ich komme hierher und dann entwickelt sich das in eine ähnliche Richtung und ich muss diesen ganzen täglichen Terror von vorne durchmachen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, es ist irgendwie auch keine geile Perspektive. Aber was soll ich sagen? Es wird sich alles in den nächsten Monaten nochmal sehr, sehr, sehr herauskristallisieren, wie die Zukunft aussieht für uns. Und für das Land und die Weltpolitik, wir werden es herausfinden.
Aber es wäre jetzt schon der richtige Zeitpunkt, nochmal bitte kommt mich weiter besuchen, aber es wäre jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt eigentlich, um im großen Stil auch Zeichen zu setzen, siehe Brian May oder sozusagen so, ja, nee, also wir, das tut mir leid für unsere Fans da, aber wir unterstützen die, wie sagt man, die Economics, die Wirtschaft in den Ländern nicht mehr, indem wir da riesige Stadien voll machen und so. Und das tut uns leid für euch, aber wir wollen in diesem Land einfach gerade unter den Bedingungen nicht stattfinden. Und das muss man sich natürlich gerade Riesenthema als Fußballfan. WM steht an in den USA diesen Sommer. Ich finde es krass, dass da halt so maximal mittellaut drüber gesprochen wird, über so, ja, ist das der richtige Zeitpunkt, da hinzufahren und eine WM zu machen oder so? Also, und gerade in Deutschland wurde das ja auch das Gespräch darüber jetzt gerade in den letzten wenigen Tagen wieder massiv entschärft. Ich würde mir da deutlichere Stimmen wünschen.
Ja, auf jeden Fall.
Zu einfach sagen, so, ja, ey, Leute, aber das ist natürlich undenkbar. FIFA, ich habe es hier schon oft gesagt, ist einer der widerlichsten Vereine der ganzen Scheißwelt. Also kommt mir wirklich die Kotze hoch und da könnt ihr noch so oft sagen, ja, man muss Fußball und Politik trennen. Ja,
Bullshit.
Es geht aber nicht um hier irgendwelche Transparente in den Fankurven, sondern es geht hier halt einfach darum, dass man sagt so, ey, sollen wir das größte und wichtigste Fußballturnier wirklich in diesem momentan Schmutzland stattfinden lassen? Aber das ist natürlich auch völlig undenkbar, dass da so die Leute geeint in den Reihen einfach sagen, ja, nee, okay, stimmt, fahren wir nicht hin, weil, ey, um das vielleicht auch kurz abzuschließen, dass das, was hier gerade passiert, nur aus den in Anführungsstrichen eigenen republikanischen Reihen beendet werden kann. Es gibt halt eine Macht, die noch stärker ist und immer stärker war in den USA, und das ist Geld. Und damit kennt sich die FIFA auch sehr gut aus, genau wie die ganze Magerbewegung und die Peter Thiels und die Elon Musk und die Jeff Bezos. Der Amazon jetzt mal eben den Trumps eine 75 Millionen Doku über unsere sogenannte First Lady geschenkt hat. Ja. Ein Imagefilm, einen verfickten Imagefilm für 75 Millionen von Amazon bezahlt. Ja, das passiert alles gerade wirklich. Und was hier in diesem Land noch mächtiger ist und auf der ganzen Welt als politisch links, politisch rechts, mager oder, ist halt einfach Geld. Und man muss kein Verschwörungstheoretiker oder Aluhutträger sein, zu sagen, dass dieses Land in erster Linie ganz, ganz, ganz fest im Griff von einer unfassbar pseudoreligiösen, backwards gerichteten, fantastische Geldzahlen, die man sich überhaupt nicht ausmalen kann, Macht- und Geldelite gelenkt wird. Und das ist leider noch viel stärker als politische Ideale, egal ob sie links oder rechts sind. Und das ist und bleibt die allergrößte Gefahr, dass das politische Realität ist. Weil da gibt es einfach moralisch überhaupt keine Grenzen mehr.
Nee, gibt es nicht. Man sieht's.
Übrigens diese Palantir-Software von Peter Thiel oder so, in die hier Milliarden fließen, diese ganze Überwachung, hat die deutsche Bundesrepublik übrigens auch sehr, sehr viel Geld für ausgegeben. Wird in Deutschland übrigens ganz genauso verwendet. Just saying. Ja, ja. Also wir sind hier nicht alleine mit der Scheiße. Es passiert bei euch zu Hause ganz genauso.
So sieht das wohl aus, ja. Hanno.
Ja, Simon.
Ich bin...
Gear of the Dark for President.
Ja, auf jeden Fall.
Wer das denn mal?
Ich bin erschöpft.
Ja, ich auch. Hatten eigentlich noch andere Sachen auf dem Themenzettel hier. Aufgeschoben ist nicht abgeschoben. Hey, come on. Aufgehoben ist nicht, wie sagt man, aufgeschoben?
Aufgeschoben so, ist nicht aufgehoben.
So oder so. Dementsprechend, nichts fällt hier vom Tisch gänzlich. Ne? Wir werden später drüber sprechen. Ja, sind wir wieder politisch abgerutscht, wie ein Skinhead Anfang der 90er Jahre aus Dunkeldeutschland mit den Deutschlandhosenträgern. Auch wir politisch abgerutscht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir drüber sprechen.
Politisch abgerutscht wie Amerika.
Wir müssen uns ja Luft machen, Simon. Es ist ja am Ende des Tages ja unser Gespräch, es ist ja unsere Zeit und die Leute sind herzlich eingeladen, uns zuzuhören, müsst ihr aber nicht. Und vielleicht macht ihr es trotzdem, freuen wir uns natürlich drüber. Dementsprechend bleibt uns erhalten, haltet euch wacker, lasst euch nicht ärgern und macht euch stark, da wo es drauf ankommt.
Genau, und spendet uns ein bisschen was in die Bierkasse. paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark. Arg, 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 arg.
Simon, tschüss.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.